Swiss Podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo aus Hannover zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ja, 14 Tage sind wieder vergangen und heute zu Gast bei mir im Talk Timo van der Bosch. Wir haben uns über die anstehende Olympia-Qualifikation und die Chancen der deutschen Nationalmannschaft unterhalten. Außerdem natürlich haben wir uns ausgetauscht zu den wichtigsten Punkten in der Nachwuchsarbeit und wie Timo zum Beispiel mit seiner schweren Schulterverletzung vor einigen Monaten umgegangen ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Episode und wir hören uns wie gewohnt zum Schluss des Podcasts nochmal wieder. Ja, Timo, hallo, herzlich willkommen aus Hannover. Schön, dass du dir die Zeit heute wieder mal genommen hast. Freut mich total, der nächste Gast im Podcast. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, vielleicht von deiner Seite nochmal ein bisschen was zu deiner Person. Wo kommst du her? Wie bist du zum Wasserball gekommen? Vielleicht von deiner Seite erstmal eine kleine Vorstellung.
Mhm. Servus und Grüße aus Stuttgart. Mein Name ist Timo van der Bosch. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, bin geboren in Heidelberg, lebe aber seit 2012 in Stuttgart, weil ich dort Wasserball spiele. Und genau, bin zum Wasserball gekommen, war quasi keine andere Wahl, weil meine Mutter geschwommen ist, mein Vater geschwommen ist. Mein Vater wurde dann Wasserballtrainer. Meine Mutter hat unter ihm gespielt. Irgendwann bin ich dann entstanden und bin dann von Schwimmbad zu Schwimmbad gereist, schon als kleiner Bub. Und dementsprechend war klar für mich, dass ich irgendwann auch mal die Sportart ausübe, was ich dann auch gemacht habe. Ja, ich habe parallel noch, bis ich 16 war, Rugby gespielt, musste mich dann entscheiden. Mit 16, weil ich in beiden Jugendnationalmannschaften war und die Sportarten einfach so verschieden sind, auch von der Trainings her. Und habe mich dann damals fürs Wasserball entschieden, auch weil Wasserball olympisch war und ist und Rugby zu der Zeit nicht olympisch war. Und ich immer klar, als Sportler, als Nationalspieler, sind die Olympischen Spiele das Nonplusultra. Und deswegen habe ich mich für den Sport entschieden. Also für Wasserball.
Wenn du sagst, du bist dann quasi familiär begründet zum Wasserball gekommen, hast ja dann auch nach der Jugendzeit ja auch einige Stationen schon in Vereinsmannschaften hinter dir, also sprich Cannstatt, Spandau, Esslingen und jetzt ja aktuell Ludwigsburg. Würdest du sagen oder was machen vielleicht oder was müssen kleinere Vereine in Anführungsstrichen, ohne jetzt das despektierlich meinen zu wollen, vielleicht anders machen in der Zukunft, um vielleicht den Anschluss jetzt an so Mannschaften wie Waspe oder Spandau beispielsweise nicht ganz zu verlieren?
Ja, ich denke, man muss halt schaffen, an die Schulen ranzukommen, also an die verschiedenen Schulen ranzukommen und in die Schulklassen den Sport schon möglichst früh zu etablieren. Dass die Kinder wieder früher schwimmen lernen. Das macht der SV Ludwigsburg zum Beispiel ganz gut. Der geht in die Schulen rein, hat Kooperation mit den Schulen, um dann halt den Kindern möglichst früh, die Kinder möglichst früh ins Wasser zu kriegen und dann auch zum Wasserball. Ich denke, das ist ganz wichtig und auch, dass man muss halt, oder die Vereine müssen lernen, dass das Jugendwasserball halt die Grundbasis des Vereins ist. Und Herrenwasserball ist schön und gut, ist auch meistens das Aushängeschild, aber was kann Herrenwasserball ohne eine gute Jugendarbeit? Das müssen die Vereine halt lernen, dass da die Basis ist und da auch die Großteil der Ressourcen halt da reingesteckt werden muss. Und ja, das ist mit das Wichtigste.
Und jetzt sagtest du ja gerade, in Ludwigsburg funktioniert das eigentlich schon ganz gut, dass ihr in die Schulen reingeht, in den Schwimmunterricht oder Sportunterricht dann vielleicht mal den einen oder anderen talentierten Jungen oder Mädchen da scoutet, sichtet, wie auch immer. Die werden dann quasi zum Probetraining eingeladen.
Genau, es läuft so ab, unsere Spieler von uns gehen regelmäßig in die Schulen, haben da Kooperationen, geben quasi Sportstunden in den Schulen und bringen halt den Kindern das Schwimmen anführungsstrichen bei, auch das Wasserballspielen. Und wenn die Trainer merken, hey, die Kinder haben Lust darauf und haben doch ein gewisses Talent, dann sagen sie, hey, du kannst doch mal ins Mannschaftstraining kommen und so bringt man die Kinder halt in die Vereine rein und da sieht man dann relativ schnell, wer da wirklich Lust drauf hat und wer das nur macht, weil er es halt in der Schule machen muss und genau.
Aber vielleicht habt ihr, also wir haben ja auch Kooperationen beispielsweise in Laatz mit diversen Grundschulen, wo dann auch einmal im Jahr so eine Stadtmeisterschaft mit beteiligten Schulen stattfindet. Was wir dann immer feststellen ist, dass die Leute, die man tendenziell zu so einem Probetraining oder zum Wasserball überreden möchte, die schon eine andere Sportart ausüben, also meistens irgendwie Handball, Fußball oder sowas, wo man dann im Wasser schon sieht, sag ich mal, wenn man denen einfach 5 gegen 5 einen Ball reinschmeißt, die sich dann im Raum im Wasser schon relativ gut im Raum bewegen können. Ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Problem in Anführungsstrichen habt, dass die Kinder, die quasi die besten Voraussetzungen erfüllen, aber leider schon bei einer anderen Sportart hängen geblieben sind.
Ja, das erleben wir auch regelmäßig. Ich denke, da ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man den Kindern halt auch neben, also anstatt, und nicht anstatt, sondern neben dem Training halt noch weitere Sachen anbietet, wie Ferienlager, wie mal gemeinsam Ausflug machen, wie Essen. Das ist halt einfach was, was viele Vereine, Fußball, Handball eh schon machen, und da die Jugendlichen da auch recht attraktives Angebot haben, sowas muss man halt auch schaffen beim Wasserball, dass es nicht nur das stupide Training ist, sondern halt auch viel nebenbei passiert. Und ja, das ist wie genau Feriencamps oder so Sachen.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den beispielsweise, ich glaube, Marc war es in der Podcast-Folge auch erwähnt hat, dass er sich eigentlich im Nachhinein am stärksten und am schönsten die Erinnerung an Fahrradtouren hat. Diese Freizeitaktivitäten neben dem eigentlichen Sport und einfach mal eine Fahrradtour oder zwischendurch in See oder auch mal ins Freibad gehen, das sind dann quasi die Erinnerungen, die dann auch in 20 bis 30 Jahren irgendwie immer noch am präsentesten sind.
Richtig, genau. Und die Leute, die Jugendlichen erzählen es ja auch ihren Freunden etc. Wir haben da wieder eine coole Tour gemacht, oder sei es vielleicht sogar mal ein Trainingslager im Ausland, wenn das möglich ist finanziell, dass man das da stemmt. Und sowas erzählen die Kids weiter und den Freunden und etc. Und somit kommen, rein theoretisch könnten immer mehr Leute zum Sport kommen.
Ja, theoretisch, richtig. Wie gemerkt. Theoretisch. jetzt sagtest du ja schon, okay, bei uns läuft das eigentlich, wie gesagt, mit dem Schulunterricht und mit in die Schulen gehen und Schwimmunterricht mal so ein bisschen die Leute beobachten, die Kinder beobachten schon ganz gut. Dann kommen die ja dann irgendwann in den Verein und müssen dann ja auch irgendwie langfristig dann in die Herrenmannschaften U16, U18 und dann irgendwie dritte, zweite, erste Mannschaft irgendwann etabliert werden. Habt ihr denn da jetzt schon, ich sag mal, über die letzten Jahre vielleicht so den einen oder anderen Jugendspieler bei euch in der ersten oder zweiten Mannschaft etablieren können oder soweit auch in diese Herrenmannschaften durchbringen können aus dem eigenen Jugendbereich?
Ja, Ludwigsburg hat das lange Jahre nicht gemacht, muss man sagen. Die haben jetzt diese Schulkooperation erst angefangen vor ein paar Jahren. Sowas braucht natürlich Zeit. Und wenn man da 12, 13 Kinder irgendwann mal hat in der Jugend oder hat in der Jugend, dann ist natürlich das entscheidende Alter ist so zwischen 16 und 18, weil da haben Jugendliche viele andere Interessen, sei es Party machen oder irgendwas anderes. Und gerade in der Zeit ist es halt schwierig, Leute zu halten. Und in der Zeit brechen halt auch die meisten Spieler weg, auch viele talentierte Spieler. Und ich kann mich bei Ludwigsburg trainiert aktuell 2 Jugendspieler mit, die quasi aus der Schule gekommen sind und so zu uns gekommen sind über die Schulen und leider nicht mehr, aber wie gesagt, das brauchst da 10, 15, 20 Jahre so eine Schulkooperation, bis sich sowas richtig eingeruft hat, und ja, deswegen sind es dementsprechend aktuell nur 2, aber ich hoffe, die nächsten Jahre werden da deutlich mehr werden, weil das auch der richtige Weg ist.
Aber auch schon 2, sage ich jetzt mal, Jugendliche irgendwie in der ersten bis zweiten Mannschaft oder in dem Herrenbereich überhaupt also dabei zu halten und dann auch wirklich kontinuierlich zu entwickeln und da zu etablieren, ist jetzt schon mal besser als gar nichts, ne? Also das ist schon mehr als viele, viele andere Vereine aus der eigenen Jugend irgendwie jetzt in die Herren etablieren können. Jetzt sagtest du, oder haben wir ja anfangs gesagt, du hattest natürlich auch schon Stationen bei Spandau beispielsweise, also dem Primus zusammen mit Waspo mehr oder weniger in der Liga. Hast du das dort anders wahrgenommen oder wie war es dort beispielsweise mit der Jugendarbeit?
Ich muss sagen, ich war 2013, 2014 da. Ich hatte relativ wenig mit der Jugend Mut, weil ich da auch nicht als Trainer eingesetzt war oder ähnliches. Aber Spandau hat ja eigentlich schon über mehrere Jahre eine gute Jugendarbeit. Und dementsprechend haben sie auch, ich glaube, in der Schule Unterricht, als Wasserball als Fach und auch, was man da als Abitur ablegen kann. Und da auch viele Trainer, die das betreuen. Ich denke, da machen sie einen guten Job, was das angeht.
Habt ihr denn, was mir dabei gerade einfällt, auch sowas wie einen Kooperationspartner bei euch vor Ort? Also in Hannover gibt es ja beispielsweise jetzt seit kurzem dann die Kooperation mit Waspo und den White Sharks. In Berlin gibt es das Ganze mit Spandau und Potsdam beispielsweise. Ist sowas bei euch auch? Also A, gibt es sowas vielleicht schon oder ist sowas, was tendenziell auch für euch in Frage kommen würde, also dass man sich da so einen Sparlingspartner mit reinnimmt?
Ja, Sowas ist angedacht. Der einzige Verein, der aktuell in der Reichweite ist, ist Esslingen. Aber da wir mit Esslingen aktuell auf dem gleichen Niveau sind, ist es natürlich recht schwierig, da einen Jugendspieler zu erklären, dass er, oder mit dem Verein zu erklären, dass er auch für uns spielen kann. Dementsprechend haben wir da aktuell keine Kooperation, aber wir suchen da schon, haben auch Vereine, die vielleicht in der zweiten, dritten Liga sind, um uns rum im Umkreis von 50, 60 Kilometern, die halt, wenn sie merken, dass sie junge Spieler haben, die ambitioniert sind, die halt zu uns schicken, die halt da sich ein bisschen austoben bei uns und vielleicht den Schritt schaffen in die erste Liga und wenn nicht, dass sie halt wieder zurückgehen. Das ist schon angedacht und versuchen wir auch so hinzukriegen, ja. Aber aktuell gibt es keine Kooperation.
Das Modell der Kooperation, denke ich mal, also bis mit den Leuten, die ich bisher, also zum einen in dem Podcast auch hatte und zum anderen natürlich auch privat oder im Wasserball-Sphären sich unterhält, waren eigentlich durchweg positiv dem gegenüber eingestellt, ne, mit so einer Kooperation. Dann noch ja, kombiniert mit so einem Zweitstartrecht für Jugendspieler, dass sie dann quasi halt auch, also hier in Hannover beispielsweise, zum einen die Chance haben, Champions League bei Waspo zu
Ja.
spielen und da mit ja, international erfahrenen Spielern zu trainieren, sich viel abzugucken und dann aber auch dieses Erlernte und Abgeguckte vielleicht bei den White Sharks dann im Wasser umsetzen zu können, ne? Und das ist ja das Entscheidende zum Schluss, dass das, was ich da lerne, dass ich das auch anwenden kann. Ja? Wenn ich nie die Chance bekomme, das anzuwenden, dann kann ich mir noch so viel abgucken und antrainieren. Dann hat das irgendwie nicht wirklich Hand und Fuß.
Ja.
Jetzt gab es ja, die Olympia-Qualifikation war ja geplant und ist ja nun, am Anfang hieß es ja, es wird verschoben, dann stand ein neues Datum im Raum, diese ganze Olympiade oder die Olympischen Spiele an sich wurden verschoben. Wie bist du denn mit dieser Nachricht umgegangen?
Ja, es war eine sehr, sehr schwierige Situation für uns alle und klar auch für mich. Wir hatten da eine sehr, sehr harte Vorbereitung gehabt auf die Olympia-Quali. Mehrere Wochen sind wir da rumgereist und dann ging es langsam los mit der ganzen Corona-Sache und dann wurde schon ein bisschen gemunkelt und über Buschfunk und hier geredet, da geredet und aber letztendlich, als dann das offizielle Statement kam, war das schon, sind wir Schlag ins Gesicht, muss man sagen, weil klar, ich fand es gut und berechtigt. Klar, Gesundheit geht über alles. Aber wenn man halt sich natürlich mehrere Wochen, Monate sich da aufopfert, trainiert, alles gibt und man weiß, das war im Endeffekt, oder dieses Trainingsniveau oder diese Konditionsniveau, was man erreicht hat, war nichts, weil es jetzt verpuffen wird in den nächsten Wochen, Monate, war das erst natürlich sehr, sehr, sehr frustrierend. Und da ist auch jeder dann anders mit umgegangen. Manche haben versucht zu überspielen, manche haben erstmal sich zurückgezogen, haben hier Ruhe gebraucht, manche haben ein oder auch ein paar mehr Bier getrunken, gab es ganz andere, ganz verschiedene Reaktionen, aber ja, es war schon sehr, sehr frustrierend, muss man sagen, weil wir, denke ich, zu der Zeit, da im April, wo das war, wirklich ein gutes Niveau hatten und auch meiner Meinung nach gute Chancen, die Sache zu realisieren. Ne?
Genau, also wenn du sagst, ihr hättet eigentlich auf dem Niveau mit dem Leistungsstand nach diesem ganzen Vorbereitungsturnieren, Lehrgängen, auch eben im Ausland durchgeführte Turniere beispielsweise oder Vorbereitungsturniere gespielt und da ja auch durchweg sehr, sehr gute und sehr, sehr gute Spiele geliefert.
Ja.
Jetzt ist es natürlich so, also wisst ihr schon, guter Termin für die Qualifikation steht fest, aber wisst ihr schon, wann es wieder losgeht mit dem Training, irgendwelche Lehrgänge, also wann wirklich diese konzentrierte Vorbereitung und dieser Wiederaufbau auf dieses Turnier hin stattfindet?
Ich glaube, da gibt es schon einen groben Plan. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es soll im Oktober angedacht sein, dass man sich wieder trifft mit der Nationalmannschaft, aber natürlich alles unter der Voraussetzung, dass bis dahin die Lage so bleibt, wie sie ist, bis sie besser wird. Ja, klar, die Vereine fangen jetzt wieder an zu trainieren. Ich denke, der Grundstein für die ganze konditionelle Arbeit muss in den Verein gelegt werden. Und das sollte meiner Meinung nach bis Oktober dann auch klappen und ob man sich dann wirklich wieder mit der Nationalmannschaft treffen kann, hoffe ich und denke ich auch. Aber ja, das ist natürlich alles, wer weiß, wie wenn jetzt nochmal eine zweite Welle kommt mit der Olympia-Quali, ob es dann wie die Olympischen Spiele nächstes Jahr aussehen, ob die Sache bis dahin gegessen ist oder nicht, das kann man natürlich alles noch nicht sagen und das ist alles noch in Sternen. Ja, aber angedacht ist Ende des Jahres.
Also das ist ja so ein Punkt, den ich mit Marco, glaube ich, auch schon mal hatte, so dieses mentale Loch, in das man dann fällt, weil man ja vielleicht doch den Unterschied hat zwischen Mannschaftssport und Einzelsportart, aber dennoch trainiere ich ja quasi 4 Jahre auf so einen olympischen Höhepunkt hin und habe ja da auch diesen Trainingszyklus und
Ja.
Höhepunktzyklus und dass ich konzentriert wirklich auf diese, ich sag mal, am Stück vielleicht 4 Wochen Olympia hin trainiere
Ja.
und dann ist wirklich alles, wie du schon sagst, irgendwie für die Katz. Ja, Also
richtig, ja, man gibt halt auch viel auf in der Zeit, also sei es Freundin, sei es Freunde, sei es Familie, man macht da wirklich Abstriche, gerade auch dann in der heißen Phase, ein Jahr vor Olympia, dann gehen alle am anderen halt in Urlaub und man kann es halt nicht, man sagt viele Geburtstage, ab Hochzeiten, ab, wenn man auf Lehrgängen ist und man ja, tritt da schon viel zurück. Man weiß, wofür man es macht, weil man diesen olympischen Traum lebt, aber wenn man halt dann nur kurz davor nicht eine eigene Hand hat, dass man das entscheiden kann, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter und das war es auch, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, es waren ja, sagtest du ja gerade auch schon, ich meine, die Chancen standen ja relativ gut, dass das auch funktionieren kann, ne, mit dieser Qualifikation. Und okay, die neuen Voraussetzungen gelten dann auch für alle anderen, ja auch, alle anderen Teilnehmernationen für dieses Qualifikationsturnier, aber ich sag mal, unterm Strich auf dem Papier, wie es immer so schön heißt, sind die anderen natürlich wahrscheinlich dann doch der Favorit. Ne? Also es ist jetzt wahrscheinlich in seltensten Fällen so, dass die deutsche Nationalmannschaft irgendwie als Favorit ins Wasser geht, es sei denn gegen irgendwie krassen Außenseiter.
Ja.
Aber gegen die üblichen Verdächtigen aus der Adria-Region ist man ja dann doch nicht unbedingt als Favorit im Wasser. Ne?
Und deswegen
ist es halt, stelle ich mir so vor, doppelt ärgerlich, ne? Weil, wie du schon sagst, das Niveau relativ hoch war, die Chancen da waren und dann so Corona-bedingt auf einmal gesagt wird, ja, findet doch nicht statt.
Nicht schön.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt hatte ich ja eben schon mal die andere Alternative angesprochen, weswegen Olympische Spiele vielleicht für einen oder anderen Athleten nicht stattfinden, nämlich Verletzung. Da sind wir jetzt schon auch bei deiner Person ja auch nochmal wieder beim Thema Verletzung. Typisches Wasserballer-Syndrom irgendwie, irgendwas an der Schulter zu haben.
Ja.
Da warst du ja auch, ich weiß gar nicht, wann es war, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ja auch arg gebeutelt mit einer Schulterverletzung, OP, Schulter-Ex-Gelenksprengung. Ich weiß nicht genau, wie genau der Fachbegriff ist, aber klär uns auf, was ist denn da genau passiert?
Ja, das war im Anfang August 2019. Wir kamen gerade von der Weltmeisterschaft aus Gwangju zurück. Ich hatte eine sehr, sehr gute Form, meiner Meinung nach, mit die beste der letzten Jahre. Wir hatten dann ein paar Wochen frei und ich habe mich dann dazu entschieden, mal versuchen, ein bisschen Sport an Land zu machen, nämlich Fußball. War keine gute Entscheidung. Ich hätte lieber im Wasser bleiben sollen. Auf jeden Fall habe ich mich dann beim Fußballspielen so verletzt, dass ich auf die Schulter gefallen bin. Hatte dann, wie gesagt, diese Schulter-Eckgelenksprengung. Musste dann operiert werden und genau, habe dann 2 bis 3 Monate Reha gemacht und bin dann relativ schnell wieder für so eine Verletzung zurück ins Wasser gekommen. Ja, hatte natürlich dann da auch optimale Voraussetzungen, beziehungsweise Bedingungen. Hatte 5-mal die Woche Physio, Reha, Amulettbeschütz von Stuttgart. Wurde top betreut. So dass ich dann auch die Europameisterschaft im Januar 2020 dann auch wieder spielen konnte. Aber natürlich im ersten Moment, wo man da diese Verletzung sieht und die eigene Schulter sieht, wie sie halt nur mal ein paar Zentimeter weiter unten hängt, wo sie eigentlich hängen sollte, denkt man natürlich auch direkt, oh nein, das war's mit Olympia, das war's mit der EM, das war's erstmal für die nächsten 1 bis 2 Jahre mit dem Sport, aber ja. Habe mich da dann gut gefangen und war auch mental anstrengend für mich, weil ich ja dann doch ein Mensch bin, der sich viel bewegt, der viel Sport macht und muss mich da selber viel bremsen. Aber habe es geschafft und ja, viele meinten, dass es schwierig wäre, das zu schaffen. Auch die Ärzte meinten, ja, 2 bis 3 Monate Minimum und für 3 Monate eher mehr. Und ich habe es dann wirklich in 3 Monaten geschafft. Aber ja, das war die schlimmste Verletzung meiner Karriere und ist schon mit das bitterste für einen Sportler, wenn er sich nicht in seiner eigenen Sportart verletzt, sondern auch noch bei der Sportart, die man normalerweise nicht ausübt und wo ich vermutlich auch nicht so viel Talent habe wie im Wasserball, nämlich beim Fußballspielen. Und ja, klar, man fragt sich danach immer, wieso hat man es gemacht, wieso hätte man sich einfach lassen können, aber es ist passiert und ich muss damit umgehen, ich bin damit umgegangen und ja.
Aber ich wollte gerade sagen, also 2 bis 3 Monate für so eine, schon relativ schwere Verletzung und dann ja auch noch wahrscheinlich am Wurfarm irgendwie, ne?
Ein Glück nicht. War die linke Schulter, muss ich sagen. Ein Glück nicht, war die linke Schulter. Das war auch, ich glaube, nach zwei Monaten war ich wieder im Wasser. Hab dann nach 3,5, 3 Monaten wieder gespielt. Es war, ging alles wirklich sehr, sehr schnell und hat alles super gehalten. Hatte da auch einen echt guten Operateur aus Heidelberg. Wie gesagt, hatte da die besten Voraussetzungen, was das angeht.
Aber nichtsdestotrotz, also was du sagtest, auch mit der optimalen Betreuung, Physiotherapie und so weiter im Olympiastützpunkt, das hat man ja hier in, oder haben wir ja in Hannover, ich sag mal, fast ähnlich oder identisch. Ne? Ja. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben ist, wenn man alles an einem Ort hat.
Ja.
Das hatte ich jetzt beispielsweise in dem letzten Gespräch mit Wuck auch, der ja als neuer Landestrainer dann nach Niedersachsen gekommen ist, und was für ihn bei der Entscheidung, den Job in Hannover anzufangen, wirklich auch ein Kriterium war, ne? Nämlich, dass er alles an einem Ort hat, also Physiotherapie, Ärzte, jegliche Betreuung, Training und so weiter und so fort. Also das ist ein schlagendes Argument für so einen Olympiastützpunkt dann auch.
Ja.
Die Chancen stehen natürlich nach wie vor relativ gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber haben sich die Chancen jetzt für Anfang nächsten Jahres bei der Qualifikation in irgendeine Richtung verändert aus deiner Sicht?
Man muss halt sehen, wir hatten damals, wie gesagt, eine sehr gute Vorbereitung. Wir hatten zwar auch anfänglich viele Verletzte, die haben sich aber relativ schnell wieder erholt. Und man muss halt gucken, wie die nächste Vorbereitung starten wird. Ob man da wieder ähnlich gute Voraussetzungen hat, auch finanziell, ob da das Geld da ist vom DSV, wieder so eine Masse an Lehrgängen zu machen. Und ich denke, prinzipiell haben sich die Chancen nicht verschlechtert. Aber ja, wie gesagt, hängt halt alles ab, wie so ein Training dann oder so ein Konditionsmarathon mit Lehrgängen wirklich abläuft und ob da jetzt irgendwelche Sachen dazwischen kommen, sei es, wenn jeden zweiten Lehrgang ein Flug ausfällt und man verpasst eine Einheit und sowas, das ist natürlich dann auch schlecht für den Kopf und ja. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir wieder so eine sehr gute Trainingslager machen werden und dementsprechend auch wieder auf das Niveau kommen werden und dann auch wieder gerade dann mental dann auch auf der Kette sind.
Und wo wir gerade bei dem Thema Vorbereitungslehrgänge sind, ich meine, du kommst jetzt natürlich nicht aus einem der Vereine, sage ich mal, die da so eine größere Anzahl an Nationalspielern stellen, also wie Waspro und Spandau beispielsweise. Ja. Könnte ich mir vorstellen, also ist es irgendwie oder sind es besondere Herausforderungen oder kommt man sich da irgendwie, sag mal, komisch vor als ein Teilnehmer aus einem Verein, der einen Teilnehmer stellt sozusagen? Also ist das irgendwie anders, als wenn ich jetzt sage, ich bin einer von fünf, die von Spandau kommen?
Ja, natürlich. Das war schon immer bei mir so. Ich kam, wie gesagt, aus Heidelberg. Als ich bei der Jugendnationalmannschaft war, habe ich immer erzählt, ja, ich spiele in Heidelberg. Und da hieß es immer nur Heidelberg Frauenmannschaft. Ich so, ja, ich spiele mit Frauen zusammen. Also es war schon bei mir schon immer so, dass ich so, gegen Einzelgänger war. Aber, oder, ja, es ist ein bisschen komisch, muss man sagen. Einerseits ist es komisch, andererseits macht es einen auch stolz, dass man einer der wenigen Wasserballer ist aus dem Süden, die da bei der Nationalmannschaft mitspielen. Aber man muss sich halt auch den Bundestrainer meiner Meinung nach mehr beweisen als andere Spieler, die halt aus ambitionierten Vereinen kommen, wie Waspo oder Spandau oder auch teilweise Duisburg, die da schon seit mehreren Jahren da oben mitspielen. Ja, aber ich komme damit gut klar. Ich habe damit anfänglich mir schon ab und zu mal Gedanken gemacht, wie das hier ist, gerade als ich neu war. So der Komische aus Ludwigsburg, der Komische aus dem Süden. Aber jetzt mittlerweile bin ich jetzt seit sieben, acht Jahren mit der Nationalmannschaft dabei und kann damit gut umgehen und das sehe ich nicht als Nachteil an.
Wenn du sagst, du bist jetzt schon ein paar Jährchen dabei, ich meine, da kann man sich ja auch schon mal so ein bisschen, also da hat man ja einen ganz guten Überblick über die Jahre, die man dann dabei ist. Hat sich denn die Nationalmannschaft, also sei es im Sinne der, ja klar, in der Zusammensetzung hat sie sich geändert, aber man versucht natürlich auch eine Nationalmannschaft irgendwie spielerisch und spieltaktisch irgendwie weiterzuentwickeln. Würdest du sagen, da ist wirklich was nach vorne gegangen? Ich meine, es waren ja zwischenzeitlich auch schon mal andere Trainer irgendwie am Werk, dass man da wirklich einen Fortschritt sieht, auch in der Nationalmannschaft?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich denke schon, also wie gesagt, ich bin seit Ende 2012 jetzt dabei und ich denke, dass ich letztes Jahr 2019 bei der WM, das war die beste deutsche Mannschaft, mit der wir da gespielt haben, seit ich dabei bin. Und auch dieses Jahr, beziehungsweise jetzt das vergangene Jahr, wo wir da gespielt haben, auch wenn wir nicht ganz glücklich waren bei der Europameisterschaft, wir haben unser Ziel erreicht, muss man sagen. Wir haben uns für die Olympia-Quali qualifiziert, haben nicht unsere besten Spiele gemacht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass jetzt vergangenes Jahr und auch dieses Jahr wir die aktuell beste Nationalmannschaft haben, der letzten 7 Jahre. Also da hat sich schon was getan. Gerade auch, ich denke, was auch die Mannschaft vorangetrieben hat, dass jetzt Waspo da ein bisschen hochgekommen ist und Spandau da noch einen anderen Konkurrent hat, dementsprechend sich die Jungs auch wieder mehr ins Training, auch die Liga wieder ein bisschen ernster nehmen etc. Und das, denke ich, hat alles dazu beigetragen, dass man aktuell so eine Nationalmannschaft hat, die durchaus konkurrenzfähig ist, auch mit Nationen wie Montenegro unter anderem.
Jetzt gibt es natürlich, was du gerade sagtest, auch mit Waspo oder das Niveau der Bundesliga an sich hat sich ja wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen durch diese ganze Kooperation und so weiter so ein bisschen nach oben entwickelt. Davon profitiert ja im Umkehrschluss, wie du auch schon richtigerweise sagst, natürlich auch die Nationalmannschaft an. Ne? Also dass das Niveau der Bundesliga und auch diese ganze Konstellation mit Zweitstartrecht und den jungen Spielern auch möglich Möglichkeit zu geben, Spielpraxis zu sammeln, dann natürlich mittel- bis langfristig auch der Nationalmannschaft dient, natürlich den Pool an potenziellen Spielern dann auch zu erweitern.
Klar, auf jeden Fall. Also mit Potsdam hat man wieder jemand, der da immer wieder auch gute Ergebnisse macht gegen Wasp und Spandau, weil sie auch eine, wie gesagt, eine gute und junge Mannschaft haben, die gut eingestellt ist. Mit Duisburg hat man immer wen, der mal für eine Überraschung gut ist. Und von daher, denke ich, hat sich das Niveau der Liga auch aufgrund der Kooperation schon gesteigert. Und was, denke ich, auch gut gewesen war die Einführung der ich glaube, mittlerweile ist U18-Bundesliga. Das hat, denke ich, auch die Bundesliga nochmal ein bisschen attraktiver gemacht, weil halt auch viele junge Spieler mit 17, 18 mal sich in der Bundesliga zeigen können, beziehungsweise sich vorher in der U18-Bundesliga zeigen konnten und dann auch bessere Leistungen auch in der Herren-Bundesliga zeigen können.
Ja, also das Gap, sage ich mal, zwischen Jugendbereich und Herrenbereich ist dann natürlich nicht so immens groß, ne? Oder der Leistungsunterschied dadurch, dass ich dann halt gleich noch so eine Zwischenliga mit der U18-Bundesliga quasi da dazwischen packe. Übergang wahrscheinlich in den Herrenbereich dann dementsprechend einfacher oder realisierbarer ist.
Genau, ich denke, das ist auch mit das Schwierigste ist der Sprung von der Jugendnationalmannschaft in die Herrennationalmannschaft. Also wenn ich überlege, wie viele Leute ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe und wie viele davon jetzt in der Herrennationalmannschaft angekommen sind, und das sind so dieser Sprung vom Jugendherrenbereich ist mit das Schwierigste. Und ich denke, durch die U18-Bundesliga konnte man das ganz gut abfangen, dass da schon noch einige Talente, die da jetzt in der U18-Bundesliga rumschwimmen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie den Sprung in die Herren-Bundesliga oder sogar Herrennationalmannschaft schaffen werden.
Ja, zumal es ja auch genau dieser Altersbereich ist, den du vorhin schon angesprochen hast, wo tendenziell dann ja vielleicht auch andere Sachen irgendwie interessanter werden. Ne?
Richtig, also, genau.
Jetzt hattest du ja schon gesagt, okay, man opfert viel, aber man versucht ja auch relativ viel unter einen Hut zu bringen, zu dem ja auch bei den meisten von uns der Job gehört. Ja, jetzt ist es ja bei dir so, dass du ja, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Polizeimeister bist, richtig?
Genau.
Bei der Polizei eine Ausbildung gemacht hast und so weiter und so fort. Und das Ganze ja dann noch parallel zur Nationalmannschaft.
Richtig.
Und parallel zum Vereinswasserball. Da hat man ja nicht nur viel geopfert, sondern man hat in der Tat viel unter den Hut gebracht. Wie funktioniert das denn so im täglichen Alltag? Ja, das stelle ich mir sehr stressig vor, teilweise.
Ja, das war es auch. Also ich war von 2013 bis 2012 bis 2015 war ich bei der Bundeswehr, auch in der Spitzensportfördergruppe, und bin dann 2016 zur Polizei gewechselt. Hab da quasi drauf gewartet, bis diese Spitzensportförderung in Baden-Württemberg ins Leben gerufen wurde. Gerade die Ausbildung, die Zeit von März 2016 bis September 2019 war sehr, sehr schwierig, weil man ja doch Prüfungen schreiben muss, man muss zum Unterricht erscheinen etc. etc. Und das alles mit dem Training und den Spielen und gerade auch mit der Nationalmannschaft zu vereinen, war sehr schwierig. Man musste halt auch auf den Lehrgängen lernen, wo halt andere geschlafen haben. Ja, aber ich habe die Ausbildung erfolgreich bestanden und seitdem ist es mir eigentlich, habe ich die besten Voraussetzungen, weil das Land Baden-Württemberg mit der Polizei mir da alle Freiheiten gibt und ich mir quasi meinen Dienstplan so ein bisschen selber einteilen kann. Wenn ich viel Training habe und gerade in einer heißen Phase bin Richtung Olympiade, werde ich zu 100% freigestellt, bekomme aber weiter mein Gehalt. Sprich, ich kann da ganz normal trainieren, und wenn es jetzt aktuell ein bisschen ruhiger ist in der Nationalmannschaft und auch der Verein, dann arbeite ich halt 100%, um quasi das wieder zurückzugeben. Ich bin da echt super happy, dass ich da sowas gefunden habe. So eine Möglichkeit, beides unter einen Hut zu kriegen. Und
aber wenn du sagtest, ja, du warst vorher quasi auch bei der Sportfördergruppe vom Bund.
Ja.
Was sind denn da, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Ja? Also bei der Polizei arbeiten heißt ja dann auch wirklich arbeiten, ja, wie du schon sagst. Ne? Also entweder arbeite ich voll bei der Polizei oder ich werde halt zu irgendwelchen Höhepunkten oder in der Vorbereitung dementsprechend freigestellt. Aber vielleicht kannst du da nochmal kurz erläutern, so den Unterschied zwischen, okay, Sportfördergruppe und jetzt aber dann auch durch diese Baden-Württemberg-Förderung durch die Polizei.
Ja, der große Unterschied ist halt, zur Bundeswehr kann man gehen, weil man Wasserball spielen will und halt sich das Ganze finanzieren. Zur Polizei geht man, wenn man den Job machen will und halt auch nebenbei Wasserball spielt. So, also das ist der große Unterschied. Ich war damals zur Bundeswehr gegangen, weil es einfach attraktiv war, dafür für den Sport Geld zu kriegen. Aber ich wusste, dass ich mein Leben lang nicht bei der Bundeswehr bleiben will. Bei der Polizei ist es ganz anders. Ich wäre auch ohne den Sport zur Polizei gegangen und weiß, dass ich auch den Beruf Stand jetzt mein Leben lang machen will. Und das ist auch, das muss man auch so sehen, weil du kannst den Beruf nicht ausüben, wenn du nicht zu 100% dahinter stehst. Und Genau, das ist so der große Unterschied. Und was auch meiner Meinung nach sehr gut ist, weil man halt gerade bei der Polizei, ich bin jetzt ab September, voraussichtlich September 2020, werde ich Lebzeitbeamter und habe dann somit quasi abgesichert mein Leben, auch nach meiner sportlichen Karriere, was natürlich auch mal ein wichtiges Thema ist. Das ist halt auch der große Vorteil gegenüber zur Bundeswehr, weil man da ja schon immer so ein bisschen auf den Sport angewiesen ist, sprich, wenn man mal eine schwere Verletzung hat oder aus welchen Gründen auch immer aus der Nationalmannschaft rausfliegt, fliegt man aus seinem Bundeswehrplatz und steht dann erstmal mit relativ wenig da. Und das kann ja bei der Polizei so nicht passieren.
Jetzt gibt es natürlich auch die Unterstützung durch die Sporthilfe. Das alleine macht es ja wahrscheinlich nicht aus, ne? Also nur von Sporthilfe alleine kann ja so ein
Nee.
Sportler wahrscheinlich auch nicht überleben, oder?
Das ist nicht möglich. Nee, also man kann sich irgendwie versuchen, mit den Vereinen zu einigen, dass man da Geld kriegt. Plus Sporthilfe lässt sich vielleicht irgendwie leben, aber auf jeden Fall nicht für die Zukunft. Und das versucht eigentlich auch aktuell, glaube ich, keiner, dass er sich nur von der Sporthilfe. Es gibt ja dieses Sportstipendiat, glaube ich, wenn man studiert, kriegt man ein bisschen mehr Geld, aber ja, ich denke, man muss auf jeden Fall versuchen, nebenbei was zu machen, sei es eine Ausbildung, eventuell Sport gefördert ist oder irgendwas anderes. Ja.
Jetzt, was mache ich nach der Wasserballkarriere? Ist natürlich dann, sage ich mal, ganz zum Schluss der Karriere oder auch im weiteren Verlauf der Karriere dann mal von Interesse. Aber ich sag mal, wenn du jetzt beispielsweise heutzutage irgendwelche Jugendlichen bei euch beispielsweise in Ludwigsburg trainierst oder mal triffst, ich meine, was sagt ihr oder was würdest du diesen Jugendlichen sagen? Okay, es reicht ja nicht alleine jetzt zu sagen, okay, Wasserball ist ein geiler Sport, weil wir irgendwie alle wissen, dass das so ist, aber wie du ja auch schon gesagt hast, nimmt man viel in Kauf, muss viele Abstriche machen, opfert vieles auf. Was sagt man solchen Jugendlichen und was würdest du Jugendlichen sagen, warum sich dieser ganze Aufwand, den man da treibt, trotzdem lohnt?
Ich sage Ihnen eigentlich immer, dass man schon, wenn man irgendwann mal einen Sport angefangen hat und dementsprechend auch Talent hat und auch gut sein will, dass man da schon gerade auch viel, wenn man in so eine Bundesligamannschaft kommt, das ist schon so ein familiäres Verhältnis ist. Man macht viele Auswärtsfahrten. Das heißt, jetzt muss nicht erste Liga sein, kann auch zweite Liga sein oder auch U18 Bundesliga. Man erlebt viel, hat vielleicht mal Trainingslager im Ausland. Ja, das sind so die Sachen, mit denen man die Jugendlichen locken muss. Oder halt auch mal ein Beispiel von mir. Man schafft es halt irgendwann zum Nationalspieler, steht halt ein bisschen in der Öffentlichkeit und die Familie ist natürlich stolz auf einen und da muss man immer ein bisschen erzählen, dass sie leuchtende Augen kriegen, um es mal salopp zu sagen. Da kriegt man die Jugendlichen eigentlich immer ganz, ganz gut. Und klar, jeder, der eine Sportart betreibt und die ernsthaft betreiben will, sollte davon träumen, Nationalspieler zu werden und oder auch Europameisterschaften, WM oder sogar eine Olympiade zu spielen. Und wenn man da so ein bisschen so die Träume in den Kopf setzt, dann ist das natürlich immer sehr gut.
Also auch schon von vornherein ruhig ein wenig größer denken.
Klar, auf jeden Fall. Also wenn man da gewisses, ging es gut. Es gibt auch Menschen, die trainieren ihr Leben lang sehr hart und sehr viel und schaffen es niemals in der Nationalmannschaft. Ist klar, man braucht eine gewisse Mischung aus Fleiß und auch Talent. Aber ja, ich denke, man muss es so aufziehen und sagen, ja, spiel mal ein bisschen mit, aber du hast eh kein Talent und schaffst du nicht in der Nationalmannschaft. So also kriegt man die Kinder nicht überredet zum Dableiben.
Ja, Fleiß, Talent und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Auf jeden
und
Fall,
den
ja.
richtigen, ich sag mal, richtigen Trainer oder Förderer vielleicht an der Hand zu haben.
Richtig, das bei mir war es damals mein Vater, der mich da durch die Gegend gefahren hat, beziehungsweise auch da mit anderen Vereinen angepriesen hat. Ja, beziehungsweise auch damals, ich glaube, es war Marco Kovi, der mich in Heidelberg hat mal rumschwimmen sehen bei den Frauen und gesagt, hey, wie sieht's aus, willst du eigentlich nicht mal nach Cannstatt kommen, mal ein bisschen bei uns mit trainieren und muss man einfach, wie du sagst, zum richtigen Moment am richtigen Ort sein und halt da von den richtigen Leuten gesehen werden, um dann halt auch das Talent, was man hat, halt gefördert zu bekommen. Das stimmt.
Aber wo du gerade sagst, bei dir war es in dem Fall der eigene Vater. Das hatte ich auch mit Marco, glaube ich, besprochen, weil er hat ja so eine ähnliche Konstellation, vielleicht jetzt noch ein bisschen extremer, dass ja, als Bundestrainer und dann Präsident bei Spandau und dann eigener Trainer im Verein und dann auch noch Vater. Das ist natürlich, ich meine, oftmals auch eine ja, für beide Seiten nicht ganz so einfache Situation.
Klar.
Ich kenne es auch. Gott sei Dank hat mein Sohn dann, was heißt Gott sei Dank, also er hat dann irgendwann den Verein gewechselt. Im Nachhinein war
Ja.
es jetzt nicht schlecht, aber egal, was man als Vater auch macht, man hat das eigene Kind irgendwie automatisch mehr auf dem Kieker. Also ob man, also das ist jetzt gar nicht böse
Ja, auf
gemeint,
jeden
aber
Fall.
hast du das auch so wahrgenommen oder war das jetzt schlimm oder?
Also währenddessen habe ich es vielleicht als schlimm empfunden. Im Nachhinein habe ich gesagt, das war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich da quasi meinen Personal Trainer hatte. Auch als wir damals in unseren Sommerurlauben oder Pfingsturlauben immer, halt musste ich immer mit ihm joggen gehen, schwimmen gehen. Da hat er mich schon getriezt, was jemand anders vielleicht nicht gemacht hätte. Von daher war das ein großer Vorteil im Nachhinein. Währenddessen habe ich es auf jeden Fall nicht genossen und habe auch viel gelitten, muss man sagen. Aber ja, es hat was gebracht.
Dann habe ich ja noch Hoffnung, dass mein Sohn das auch irgendwann so sieht. Also wir sprechen
Richtig,
uns dann
irgendwann
in
wird das.
10 bis 15 Jahren nochmal wieder.
Richtig.
Ja, dann, Timo, danke ich dir erstmal für die Zeit, für die spannenden Auskünfte, für die spannende
Ja.
Unterhaltung. Ich denke mal, wenn ihr dann wieder in Hannover seid, werden wir uns ja vielleicht im SLZ nochmal über den Weg laufen. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal in Hannover. Ich
Genau.
bedanke mich nochmal für die Zeit.
Sehr
Ich hoffe,
gerne.
es war für dich okay.
Auf jeden
Sehr
Fall immer,
gut. Ja,
immer wieder
dann.
gerne.
Ich hatte schon mal an anderer Stelle angemerkt, dass wir vielleicht nochmal so eine Sammelausgabe machen, vielleicht von den bisherigen Teilnehmern im Podcast. Mal gucken, vielleicht wird was draus. Okay, dann erstmal vielen Dank und beste Grüße nach Stuttgart.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, das war sie dann auch schon wieder, die 7. Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Vielen Dank an Timo nochmal für die Zeit, für die wirklich spannenden Einblicke und viel Erfolg natürlich auch Anfang des kommenden Jahres bei der Olympia-Qualifikation. Wenn euch die Episode gefallen hat, hinterlasst mir natürlich jederzeit gerne die Kommentare, die Likes, teilt den Podcast mit eurem Netzwerk und ja, wie es dann weitergeht, könnt ihr auf der Facebook-Seite verfolgen. Wen es ja in der nächsten Ausgabe dann als Gesprächspartner gibt, seid weiterhin gespannt. Die Episode ist bereits aufgezeichnet. Eins kann ich mit Sicherheit schon sagen, es wird wieder sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Also bleibt gespannt und ja, bis in 14 Tagen. Bleibt gesund. Tschüss aus Hannover.